Identität zeigt sich oft über das, was ich anziehe.
Ich bin in alles gerade noch gleichmäßig schön verliebt.
Und auf der anderen Seite ist es so, dass Kleidung auch mir zu einer gewissen Körperlichkeit hilft.
Wie können wir es zusammen erzählen? Womit können wir zusammen Spaß haben?
Es ist ganz schwierig, zwischen der eigenen Eitelkeit und dem Kostüm und der Figur irgendwie antworten zu können.
Am schönsten ist es dann eigentlich, wenn wirklich alles, was da ist, eine Bedeutung hat.
Ja, der Boxenstopp der Formel 1, würde ich sagen.
Das beste Kostüm, ohne dass es gespielt wird, ist nutzlos.
Kantinengespräche, der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Herzlich willkommen beim Theaterpodcast. Ich bin Verena Gruber und heute geht es bei uns um die wunderbare Welt der Kostüme. Und wir besprechen dieses wunderbare Thema am Beispiel von Orlando von Virginia Woolf. Ein Stück, das jetzt zu sehen ist. Und zwar diese beiden Frauen, die heute hier bei mir im Studio sind, die bringen das auf die Bühne. Und zwar jede in ihrer unverwechselbaren Art und Weise. Und zwar Marie-Therese Futterknecht, Schauspielerin, herzlich willkommen.
Hallo.
Und Elisabeth Vogetz-Eder, Kostümbilderin und Bühnenbildnerin. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Zuerst darf ich euch beide kurz vorstellen, bevor wir loslegen. Und zwar Marie-Therese Futterknecht ist gebürtige Wienerin, lebt derzeit in München und ein bisschen auch in Innsbruck, weil sie ja hier am Theater ist. Sie ist Theater- und Filmschauspielerin. Wichtige Stationen ihrer Karriere waren unter anderem ihrer Theaterkarriere, die Münchner Kammerspiele, Theater in der Josefstadt, Wiener Volkstheater, Schauspiel Essen, Schauspielhaus Frankfurt, Freiburg, Düsseldorf, Heidelberg und so weiter und so fort. Stimmt das alles?
Ja, es ist alles richtig.
Und vielleicht besonders erwähnenswert für ihre Darstellung der Maria in Maria Stuart hat sie 2014 den großen Hersfeldpreis gewonnen. Und jetzt ist sie eben bei uns zu sehen in Orlando von Virginia Woolf und zwar in vielen verschiedenen Rollen, oder Marie-Therese?
Ja, so ist es. Ich habe verschiedene Rollen. Ich bin auf der einen Seite die Begegnung oder eine der wichtigsten Begegnungen für Virginia Woolf, Vita Sackville-West, die Autorin und auch, kann man sagen, Liebhaberin, Lebensmensch von Virginia Woolf, Aristokratin. Und auf der anderen Seite bin ich die Biografin. Wir sind mehrere Biografen, die die Geschichte rund um Orlando erzählen.
Wir kommen dann später noch dazu, vor allem im Zusammenhang mit den Kostümen.
So ist es.
Und Elisabeth Vogetz-Eder, sie lebt und arbeitet in Wien und in vielen anderen wichtigen Theaterstädten und unter anderem auch hier am Landestheater in Innsbruck. Sie arbeitet unter anderem für die Staatsoper Stuttgart, Salzburger Festspiele, Staatsoper Hannover, Theater Basel, Wiener Festwochen, Theater Freiburg und so weiter und so fort. Elisabeth, ich beginne mit dir. Wie wird man denn Kostümbildnerin? Kann man sowas studieren?
Ja, das ist das Verrückte, dass das tatsächlich ein Studium ist, dass man sogar in Österreich in 4 Klassen studieren kann. Das gibt es in Wien an der Angewandten, an der Bildenden. Man kann es in Graz studieren oder auch in Salzburg. Und ich habe mich dafür entschieden, in Salzburg das Studium zu beginnen und habe es aber erst in Wien an der Angewandten abgeschlossen. Und irgendwie ist es verrückt, dass das sowas ist, was man irgendwie gar nicht so wirklich weiß. Weil das ein ganz, ganz toller Beruf ist, wo man ganz viel erfinden kann auch und künstlerisch sich sehr vielfältig ausleben kann. Und so bin ich irgendwie dazu gekommen.
Wie gut musst du denn ein Stück kennen, wenn du die Kostüme kreierst? Nehmen wir da gleich das Beispiel Orlando. Wir haben ja verschiedene Jahrhunderte, 4 sind es, verschiedene Epochen, Zeiten. Das ist ja ein ungemein großer Bereich, in dem du Kostüme kreieren musst.
Ja, genau. Also es ist auch die Frage, wie man es dann macht, weil es ist ja alles möglich. Und das ist ja auch das Schöne an diesem Beruf, dass wir diese Welt ja jetzt behaupten und erfinden können. Und wir haben für unsere Inszenierung des Orlandos gedacht, dass wir aus dieser Erzählerperspektive, aus dieser Perspektive von diesen Biografen, von dem aus losstarten. Also dadurch war mir klar, dass ich eine Art Grundkostüm schaffen werde für alle Spieler, dass diese Erzählerebene stärkt, indem sie die Biografen sind, die diese Geschichte von Orlando erzählen. Und wir haben die eine Figur Orlando, bei uns gespielt durch Julia Posch, die so für den Zuschauer diese Reise durch die Zeit so erfahrbar macht. Also die hat wahnsinnig viele Umzüge und wir hatten eine verrückt tolle Anprobe, die 1,5 Stunden gedauert hat, wo wir uns querbeet durch den Fundus durchprobiert haben. Und meine Herangehensweise ist grundsätzlich so, dass ich weil ich einfach so das zum Thema mehr ist mehr. Ich habe immer sehr Lust auf Fundus, weil ich dann so merke, ich kann da ganz viel ganz schnell anbieten und dann kann man mal ausprobieren, ob das funktioniert, weil wenn ich was schneidern lasse und wir verwerfen es dann, weil wir es doch nicht brauchen, weil man sieht, es spielt sich nicht so, dann ist das irgendwie eigentlich auch schade um die Zeit und irgendwie gehe ich dann ganz gerne dort oben, was jetzt in Tirol hier im Landestheater ganz toll ist, ist der Fundus im Haus.
Unter
dem Dach angesiedelt, genau. Und da gehe ich dann gerne rauf zum Einkaufen, wie ich sage. Und das habe ich auch schon vor der Kostümabgabe gemacht, dass ich das erste Mal durchgegangen bin und geschaut habe, was haben die hier alles? Wo gibt's was? Wo könnte man reingehen? Und dann habe ich mal ganz grob angefangen, einfach schon Sachen rauszuhängen, die mir grundsätzlich gut gefallen, die mich irgendwie inspirieren. Und da wusste ich auch noch gar nicht genau, wer wird das vielleicht anhaben oder in welcher Situation werden wir das anziehen können. Und habe dann auch ganz assoziativ, sammle ich immer so Bilder und das kommt dann alles so zusammen. Also ich mache mir dann so eine große Bilderaufstellung und rücke das dann alles so nach und nach so zurecht, dass sich dieses Puzzlestück zusammen ergibt. Und das halt in enger Zusammenarbeit mit der Bettina Brunier, der Regisseurin. Wir haben uns gegenseitig in Wien getroffen, um uns das Stück vorzulesen und haben irgendwie geschaut, weil das natürlich jetzt auch krass, ne? Ein Roman, das ist ja nicht in einer Stunde oder anderthalb durchgelesen. Also das heißt, man muss ja auch ordentlich kürzen und gerade bei Virginia Woolf in diesem Roman ist wahnsinnig viel Fleisch drin und man muss ja gucken, was bringen wir überhaupt davon auf der Bühne, weil du musst ja was weglassen. Und auch jetzt lassen wir noch Sachen weg, die wir eigentlich schon vorbereitet haben, nicht wahr?
Dafür tun wir andere wieder dazu.
Ja, so ist es. Das ist nicht spannender Prozess.
Ja.
Marie-Therese, wie wichtig ist denn das Kostüm, um in eine Rolle zu finden? Du spielst ja eben auch verschiedene Rollen. Das heißt, die Kostüme, nehme ich einmal an, helfen dir ja auch dann immer wieder in diese neue Rolle zu schlüpfen und dich da sehr schnell wieder anzupassen.
Absolut, weil die Identität von einem Menschen ist ja auch oft dadurch, wie er sich kleidet oder man sieht einem Menschen auch an, wie er sich wohlfühlt oder eben nicht wohlfühlt und dazu passt, wie die Körperhaltung ist, was er zu verdecken hat, was er gerne herzeigt. Identität zeigt sich oft über das, was ich anziehe, sehr viel. Und auf der anderen Seite ist es so, dass Kleidung auch mir zu einer gewissen Körperlichkeit hilft. Man weiß ganz genau, dass man sich in den Corsagen nicht eine Corsage hat, etwas einen aufrechten Oberkörper, hohe Schuhe machen einen ganz anderen Gang als breite Schuhe, zu große Schuhe. Es gibt ganz viel über das Schuhwerk und über leichte Stoffe, schwere Stoffe, die viel über den Menschen erzählen können. Also kommen Sie mit dem zurecht, tragen Sie das gerne, tragen Sie es nicht gerne, kleidet Sie es, haben Sie sich was dabei gedacht, es erzählt zu viel. Und ich schätze das immer besonders. Bei einer Figurenfindung ist es so, dass ich entweder eine Idee habe und dann tollerweise das Kostüm diese Idee noch auf ein anderes Level hebt oder ich habe eben keine Idee, soll auch mal sein am Anfang. Und das Kostüm hilft mir plötzlich, dass ich über die Körperlichkeit weiß, wie ich da reinkomme.
Du trägst ja so schwarze Stiefel. Ich habe die in der Probe gesehen.
Die dir sehr gut gefallen, wie ich weiß.
Ja, ich würde die gern haben.
Ja, ich wollte es jetzt nicht laut sagen. Ja, ich weiß das, ja.
Was ist das für ein Accessoire? Die sind ja flach, hoch. Du springst damit, glaube ich, auch auf den Tisch dann mal oder steigst auf einen Tisch. Es war auch schon mal die Diskussion zwischen euch beiden, habe ich mitbekommen, Stöckel oder nicht. Dann ist man trotzdem bei der flachen Variante geblieben. Und diese Rüschen spielen eine Rolle, wo ja auch
Die Haltung immer nach oben oder zum Himmel gerichtet der Kopf ist. Und die Stiefel, der Stand ist ganz anders. Der Stand auf zwei Stiefeln ist ein ganz anderer. Also, und man kann einfach auch nicht vage auftreten. Es ist sehr konkret, was man macht. Stiefeln zeigen sehr, sehr konkret den Schritt und die Person, wie sie geht. Es ist ja auch ein Marschinstrument. Man marschiert ja auch mit Stiefeln. Das ist etwas sehr Markantes und gibt mir ein unglaubliches gutes Gefühl von fest im Leben verankert sein. Aristokratisch, das ist es, aristokratisch.
Mhm. Ja. Total, und das ist auch das Zeichen für Vita Sackville-West. Ich habe sehr viele Fotos von ihr gesehen, wo sie in so schön geschnürten Reitstiefeln durch den Garten spaziert und das kam mir so als das Bild, dass das richtig ist, einfach von dem, was es macht in der Wirkung, weil wir das eben in den Zitaten im Grundkostüm miterzählen, wer Virginia ist und wer Vita Sackville-West ist und das sind die Stiefel bei Marie-Therese.
Hat eine Schauspielerin Mitspracherecht beim
Absolut, Kostüm. Absolut.
Ja, mittlerweile ist das ganz tollerweise so. Also früher war das vielleicht nicht so, dass man oft gefragt wird, ob man das auch möchte oder ob man eine andere Idee hat oder was man präferieren würde. Ich finde das persönlich ganz toll. Es ist natürlich immer gut, gefragt zu werden. Aber gleichzeitig finde ich es auch wichtig, mein Vertrauen in die Kostümbildnerin zu legen, weil es ist ein künstlicher Vorgang. Ich werde von außen angezogen und es ist nicht so, dass ich mit meiner Theresen-Idee Identität das genau beurteilen kann, weil es bleibt einfach, ich gehe immer von mir aus, so wie ich es gut finde, geschminkt zu werden und mich nicht selber zu schminken, weil dann lande ich ja wieder bei mir und ich will ja bei der Figur oder bei der Idee landen.
Ja, genau. Also ich suche eigentlich so, wie können wir es zusammen erzählen? Was bringt dir was? Womit können wir zusammen Spaß haben? Und das war eigentlich total schön bei unserer Anprobe, die wir da hatten, dass man gleich so gemerkt hat, cool, du schlüpfst in die Hose rein, du weißt genau, ah, mit der kann ich mich so bewegen und kommst gleich in so einen Gestus rein und dann bin ich einfach schon total zufrieden, weil ich merke, wenn sich jemand wohlfühlt oder es auch schon sowas herstellt wie bei diesem Sakko von Green, dass man einfach so merkt, mit diesem Samtsakko, da kommt schon was, da passieren so Gedankengänge.
Ja, das hilft unheimlich, weil man sagt dann immer, was der Schauspieler nicht schafft, schafft die Musik. Teilweise, was der Schauspieler nicht schafft, schafft auch das Kostüm. Ich fand es ganz toll, weil der Green, den spiele ich ja auch an diesem Abend, den haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, der ist ein sehr eitler Mann, das würde er nicht haben wollen, dass ich ihn gar nicht erwähnt habe, ist wenn Orlando halt einen Autoren, den Autoren, den Dichter kennenlernen will, lernt er halt Mr. Green kennen und man soll ja nie seine Idole irgendwie treffen wollen, weil der ist natürlich eine herbe Enttäuschung, weil er ist schwadroniert herum, findet sich selber toll und will auch noch Geld. Also wenig Esprit für das Große oder für das Schöne im Geist, ja, was sich vielleicht Orlando erhofft hat. Und das Kostüm, was ich da anhabe, erzählt so einen Glanz, den er haben will und eine Stahlkraft, die er haben will. Und zum Beispiel ist das zum Beispiel auch wieder eine gute Idee, weil es steht eigentlich im Roman, ist, dass er schäbiger aussieht. Mir gefällt aber die Idee von der Elisabeth, dass er sich richtig rausgeputzt hat, weil er ja weiß, dass er berufen ist, um irgendwie seinen Berufsstand schön zu verkaufen und sich selber ja auch total wichtig findet und sich sicher den besten Anzug angezogen hat.
Und Elisabeth ja auch gesagt hat, du kannst alles tragen, vielleicht hat dieses Sakko ja irgendein...
Absolut.
Das sagt Beleidterer. Sie doch jedem.
Ja, das
aber
ist das
gut,
schwere
sie hat es auch mir gesagt.
Ja.
Ja, das
eben,
stimmt.
Marie-Therese kann alles
Wobei
tragen,
wir sagen müssen, das ist ja vielleicht noch gar nicht das Kostüm, das dann die Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Bühne sehen. Wir sprechen hier immer noch von Probekleidung, von Probekostüm.
Nein.
Oder ist es das schon definitiv dann?
Genau, nein, du hast zwei verschiedene Sachen gesehen, weil das, was du auf der Probe gesehen hast, ist das Probenkostüm gewesen. Und da warst du auch ganz interessiert und hast gleich geschaut, was da für ein Etikett drinnen ist, ne? Und da haben wir auch drüber gesprochen, dass das eigentlich verrückt ist, dass du auch das Probenkostüm so schön ausfüllst, dass das nicht nur nach Probenkostüm aussieht, weil das einen speziellen Glanz hat. Aber das Original, was wir jetzt auf der Anprobe anprobiert haben, ist so ein rosa Paneesamt-Anzug.
Magic. Ja, brauche ich gar nichts mehr spielen. Ich hoffe, er wird's. Wir haben ja noch drei Anzüge. Alle sind, muss man sagen.
Alle Stimmen gehen auf den Rosen.
Ne? Ja, aber er ist ja genäht worden für mich. Das müssen wir jetzt hier mal erwähnen.
Genau,
ne? Also
deswegen.
Das ist wirklich eine sensationelle Arbeit gewesen.
Absolut.
Von den Damen, muss man echt sagen.
Und ich möchte nochmal erwähnen, weil ich glaube, das wissen viele Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, dass es eben diese Probekostüme gibt. Und was haben die denn für einen Zweck und einen Sinn, Marie-Therese?
Der Zweck ist eigentlich ganz wichtig. Würde ich jetzt jeden Tag in einem Adidas-Schlabberanzug daherkommen und dann irgendwas anderes anhaben, dann ab der Endprobenwoche, wäre das für mich und für alle eine Überraschung. Wir kriegen, es ist einfach wie eine Arbeitskleidung auch. Wir ziehen uns um. Jetzt muss ich dazu erwähnen, ich leide da immer drunter, weil ich will seit Jahren einfach am liebsten im Pyjama ins Theater gehen, weil ich mir denke, ich stehe auf, ziehe den Pyjama aus, dann ziehe ich die Alltagskleidung an, die ich ja 5 Sekunden trage am Fahrrad zum Landestheater, dann ziehe ich mich wieder aus und dann ziehe ich, also ich finde das unsinnig, aber gut, ich mache das dann auch zweimal am Tag. Ich ziehe mich viel um als Schauspielerin und diese Probenklamotten geben einem ja auch, oder Kleidung ist das schönere Wort, geben einem ja auch schon den ersten Hinweis zu der Rolle, damit man sich auch da irgendwo reinfühlen kann. Ein Hut, den man in der Hand hat, ein Sakko, das irgendwie steif an einem dran ist, ist was völlig anderes als das selber durchgeschwitzte T-Shirt. Und gleichzeitig bekommen wir dann meistens erst in den Endproben dann unsere Originalkostüme. damit wir uns daran gewöhnen können, weil das Kostüm muss auch diverse Dinge können. Also es muss dann nicht plötzlich heißen, aha, du wolltest damit, also mit Wasser spritzen, das geht nicht. Aha, du wolltest verbluten, das geht in dem Kostüm auch nicht. Aha, möchtest du gerne einen worauf klettern, das geht auch nicht. Um diese Überraschungen eben klein zu halten, trägt man es schon gerne auch mal, gell Elisabeth,
ja,
früher als in der Improbenzeit.
Ich versuche das auch immer wieder anzufragen, ganz schonend, weil natürlich ja auch eben die Kostüme geschont werden wollen, dass die nicht quasi 6-7 Wochen schon durchgeschwitzt werden für den großen Auftritt dann bei der Premiere. Aber ich finde auch, dass es wichtig ist, also gerade so spezielle Teile, die man mit dem Probenkostüm schlecht abbilden kann, ziehen wir vor und versuchen es vorzuprobieren. Mhm. Und ich bin zum Beispiel auch großer Freund, dass man die Originalschuhe schon hat, weil es genau
eben,
total
ich habe
viel für den
die
Gang
von
macht.
Dir geliebten Stiefel ja schon die ganze Zeit an.
Wenn jetzt dir ein Kostüm wahnsinnig gut gefallen würde, wie mir zum Beispiel diese Stiefel, kannst du die danach erwerben?
Das fragst du mich aus welchem Interesse? Aus meinem oder deinem? Man kann es erfragen. Ich glaube, es ist möglich. Manchmal sagen sie, nein, das gehört zu unserem Fundus dazu. Und manchmal sagen, also ich glaube, ein eigens dafür geschneidertes Kostüm könnte man schon anfragen, abzukaufen, könnte ich mir schon vorstellen.
Genau.
Beim Film ist es auf jeden Fall möglich. Ne?
Beim Film ist es sogar, glaube ich, sehr üblich.
Sehr, sehr üblich. Ja, ich wurde bei der letzten Kostümfrage schon gleich am Anfang gefragt, ob ich es, ja, klar.
Schlüpfst du auch in deine Kostüme, die du kreierst, du selbst?
Ich bin ja relativ klein und deswegen kann ich nicht für ganz viele Leute anprobieren, aber ich bin immer ganz froh, wenn es so Dinge gibt, wo ich selber mal so kurz reinschlüpfe, um zu verstehen, wie es funktioniert. Also wenn ich was aus dem Fundus nehme und ich kann die Größe nicht gut einschätzen, dann schlüpfe ich mal ganz kurz rein, dann sieht man so, ob es funktioniert, aber eigentlich nie so aus diesem Kostüm. Ich versuche mich so wenig möglich zu verkleiden. Ich bin irgendwie faschingsmäßig oder solche Sachen. Das ist eigentlich gar nicht mein Ding. Aber so Kleidung rauszuziehen und mal auszuprobieren, was funktioniert, ja, das macht einfach Spaß auch, um zu sehen, auch wie sich das für den Schauspieler anfühlen kann. Ist es recht schwer? Ist es recht schwitzig? Es gab auch schon mal so Situationen, wo ich für eine kleinere Schauspielerin, die eine ziemlich ähnliche Figur hatte, wie ich Sachen anprobiert habe, weil wir sie nicht so oft bestellen konnten, weil es so ein spezielles, wie so ein Maskottchenkostüm war. Ein Lebkuchenmann war es, ganz konkret gesagt.
Aus dem Lebkuchenmann hast du das gemacht?
Ja, aus dem Lebkuchenmann, ein Lebkuchenmann.
Genau. Aber das heißt, man muss sich das so vorstellen, dass du Stoffe, Materialien in Baumärkten bei verschiedenen Bekleidungs...
In Baumärkten?
Für das Bühnenbild vielleicht.
Ach so, okay. Oder? Ich wollte gerade sagen, ob du Stoffe siehst im
Genau. Oder eben auf Läden im Internet kaufst, im Fundus. Also es ist so ein Sammelsurium von verschiedenen Inspirationen, die du dann
absolut
bekommst.
Absolut. Also ich suche wirklich mich wie so ein Trüffelschweinchen überall durch. Und was hier ganz, ganz toll ist, ist, dass die Andrea Kuprian, die Kostümchefin, einen Stoffhändler aus Japan aufgetan hat. Und aus dem sind die Grundkostüme, wisst ihr gar nicht, ne? Der Blusenstoff und der Hosenstoff, dieser super elastische, schöne Hosenstoff mit diesem tollen Muster, das wurde aus Japan bestellt.
Danke, Andrea.
An der Stelle. Wahnsinn.
Toll.
Und dann kommt sie dann zu uns und sagt, das haben nur ganz wenige Theater, ich habe das.
Super.
Und ich freue mich so, weil es wirklich toll ist, dann so andere Händler, weil es gibt so Händler, die sind relativ üblich. Das sieht man dann auch immer so ein bisschen und ich mag das eigentlich gern, so ein bisschen zu schauen und zu stöbern und auch ganz gern so Stofffundos durchzuschauen, was noch so von alten Produktionen da ist, weil man eigentlich meistens auf mehr kommt, als wenn man es nur so im Kopf sich überlegt und denkt, was könnte es denn sein? Ja, weiß, grau, schwarz, was auch immer. Und dann greifst du irgendwo hin und dann hast du den richtigen Stoff plötzlich in der Hand und dann ist es toll. Und dann entwirft man daraus gerne was und dann kommt das so zusammen und die Marie-Therese zieht es an und es sieht wunderbar aus. Und ja,
so jetzt muss ich es nur so gut, man muss immer nur so gut spielen, wie sein Kostüm ist, sage ich dann am Schluss. Ich sage gerne bei einer Anprobe, jetzt muss ich es nur noch so gut spielen, wie es ausschaut. Also das ist dann schon die Herausforderung, das finde ich gut.
Aber was würdet ihr sagen, ein Kostüm ist gleichwertig oder ist es dienend?
Dienend.
Ja, absolut. Also ich würde sagen, es ist das Passepartout quasi. Das bietet einen Rahmen und im besten Fall kannst du es so zum Leben erwecken, weil das beste Kostüm, ohne dass es gespielt wird, es ist nutzlos. Dann kann man eine Modenschau
machen.
Und
im besten Fall behindert es mich nicht. Und im besten Fall will es nicht die Hauptrolle spielen. Das ist ja
absolut,
auch so ein bisschen. Ne? Wenn sozusagen nur mehr entsprechendes, schönes Kostüm ist, ist es ja auch nicht richtig. Also höchstens ist es gewollt. Das gibt es sicherlich auch.
Oder ist also diese Form steht dann im Dienste des Inhalts. Oder?
Ja, genau. Aber wenn es absolut.
In jedem Fall würde ich sagen, Elisabeth, ist ein Kostüm ein Metakommentar zum Thema?
Absolut. Es klärt ja auch für den Zuschauer so die Sichtweise. Ne? Also wenn das Kostüm klar gedacht ist, dann versteht man ja zum Beispiel, was ihr für eine Gruppe seid. Jetzt in unserem Fall die Biografen, dass das eine Gruppe ist,
ja,
aus der sich einzelne Figuren
rausschält.
Genau, man muss irgendwie so ein bisschen gucken, dass man für den Zuschauer sortiert, was ist wichtig, wo schaut man hin und wie ist es eigentlich gemeint, weil es gibt ja so Codes, die wir alle lesen können, die wir gewöhnt sind. Also für was steht ein Anzug, für was steht ein Kleid, ein Rock. Und jetzt spielen wir natürlich damit, dass wir auch gegen die Geschlechter uns anziehen. Ne? Das haben wir dann zum Beispiel bei der Teegesellschaft, dass wir Männer und Frauen halt gegenseitig halt auch aufmischen vom Bild. Und das muss man halt übers Kostüm auch lesen können. Ne? Und es ist manchmal spannend mitzugehen und manchmal spannend dagegen zu gehen. Aber ich sehe es schon so, dass es eine Hilfe für den Zuschauer ist, dass man versteht, wo man sich gerade befindet.
Ja, weil die Aufgabe ist immer, wir haben jetzt 6 Wochen Zeit, mit dem Orlando und der Literatur irgendwie zusammenzugehen und können auch immer wieder zurückschauen, können nachschauen, können darüber nochmal diskutieren. Aber unsere große Aufgabe ist ja sozusagen, es sichtbar und plastisch zu machen beim ersten Mal. Es ist nicht der Anspruch, dass der Zuseher alles versteht, aber es ist schon so, dass wir mit vielem arbeiten, dass es relativ klar ist, dass er etwas zuordnen kann, damit er dem folgen kann. Ja, was wir alle mit viel Lesen, viel Reden, viel Nachfragen erst in diesen 6 Wochen erarbeitet haben.
Und das ist jetzt auch das totale Ausprobieren, welche Figuren, die erzählt werden, brauchen überhaupt ein Kostüm oder ein Zeichen. Ne? Weil es zum Beispiel die Ärzte, da hatten wir auch mal ursprünglich vorgesehen, da wird es was geben für die Ärzte, die ziehen einen Arztkittel an und haben dann noch ein Requisit in der Hand. Und jetzt ist es total schön, dass es so plain durchgespielt werden kann, ohne dass man irgendwas ausstaffieren muss. Und die Schauspieler spielen uns die Ärzte. Es ist ganz klar, dass sie die 5 Sätze der Ärzte sagen und sie müssen sich nicht umziehen. Und da bin ich auch total dankbar, weil es einfach den Fluss nicht aufhält, weil abgehen, sich umziehen und so weiter und so fort. Das kann auch ein Spiel dann wieder aufhalten. Also deswegen überprüfen wir diese Ideen, dass mehr ist mehr, dann auch immer nach weniger reduced to the max. Ne? Also wir versuchen es dann schon so herauszufinden, was macht für uns Sinn und was ist das eine Zeichen und was braucht's. Und am schönsten ist es dann eigentlich, wenn wirklich, und so muss es eigentlich auch sein, dass alles, was da ist, eine Bedeutung hat.
Würdest du sagen, man sollte über das Kostüm auch deine Handschrift, deinen Stil sehen oder sieht man ihn?
Ich hoffe, dass das ganz automatisch passiert, dass man den Stil sieht. Also, dass man schon ein bisschen was von mir dann erkennt, was mich daran interessiert. Es ist das Schöne, dass der Beruf so vielfältig ist und ich den so vielfältig ausleben kann, weil ja die Stücke auch so verschieden sind und ich ja immer dort ja suche, was richtig ist. Und so sieht jetzt Vaterzunge zum Beispiel ganz anders aus als Orlando und wahrscheinlich kommt kein Zuschauer drauf, dass das die gleiche Person ist und trotzdem ist jeweils ganz viel von mir drin.
Und als Kostümbildnerin ist man ja irgendwie auch unsichtbar als Mensch. Du
absolut
bist relativ früh involviert,
ja,
aber dann lässt du die Dinge für sich sprechen.
Ja, das hoffe ich. Genau, dass es so zum Leben kommt, dass die Spieler es weiterführen, ne? Weil ihr seid ja dann mit dem Stück alleine. Ich reise nach der Premiere ab. Und
ja,
ihr
aber
und die
wir
Kostüme
tragen das Kostüm,
da.
Wir ziehen es nicht heimlich aus.
Das heißt, du musst es dann auch
genau
abgeben. Also
ja,
du musst es dann
das
wie ein
Haus,
Kind abgeben.
Genau, und das Haus und die Spieler lassen es weiterleben. So ist es schön.
Das ja
ist immer toll, weil es gehört dann ihnen.
Als Schauspielerin bist du nicht unsichtbar, Marie-Therese?
Nein, gar nicht.
Ich sag's mal so, die Unsichtbarkeit ist da weniger gefragt.
Das stimmt.
Du stehst auf der Bühne, trotzdem gibt es ganz viele Menschen, die dir im Zusammenhang mit dem Kostüm, außer der Kostümbildnerin selber, noch ganz wichtig sind.
Ja, das stimmt. Das ist mir ein persönliches Anliegen. Die AnkleiderInnen sind mir ganz wichtig. Wenn ich am Abend zur Vorstellung gehe, gehe ich in meine Garderobe und dort findet sich mein komplettes Kostüm. Es ist alles frisch gewaschen, zusammengelegt, sehr liebevoll. Wenn es ein schweißtreibendes Stück ist, auch immer ein Handtuch und ein Waschlappen. Es ist alles für mich vorbereitet. Und im besten Falle, das muss ich wirklich sagen, in meinem Falle, im besten Falle, kommt dann jemand und fragt mich, ob er mir ins Kostüm helfen kann. Und das ist für mich ein ganz spezieller Vorgang, den ich sehr, sehr liebe, weil er mir in der Transformation tatsächlich hilft. Also es hilft mir einfach, wenn mir das angezogen wird. Und ich schätze diesen Beruf einfach wahnsinnig, weil das sehr intim ist, nicht üblich ist. Niemand zieht dich mehr heutzutage an, aus, um oder irgendwas. Es braucht unglaublich viel Vertrauen innerhalb von Sekunden. Es braucht eine geheime Sprache, wenn zum Beispiel Umzüge schnell stattfinden. Also wenn ich innerhalb des Stückes einen schnellen Umzug habe, muss ich mich gut verständigen können. Es geht ganz nah an den Körper ran. Man zieht um und man muss sozusagen sicher sein, dass man komplett angezogen und richtig aussehend. Meistens gibt es hinter der Bühne dann gar keinen Spiegel mehr. Das heißt, mein Spiegel ist die Ankleiderin, die sagt, dann passt so und dann geht's raus. Und sie ist für ganz viel verantwortlich in dem Fall. Absolut. Und das finde ich einen unfassbar wichtigen Beruf. Und das sind, muss man sagen, ohne Ausnahme wirklich wahnsinnig, in meinem Fall mehrheitlich nette Damen, die mir schon seit Jahren auf diesen leisen Füßen und absolut unsichtbarst helfen und für dieses Stück ganz wesentlich sind, ja.
Damen ohne Namen eigentlich.
Damen ohne Namen, ja. Ich schätze das sehr, weil sie auch wissen, dass die Konzentration, es ist für jeden Außenstehenden, wäre das so absurd, also dass man in eine Rolle schlüpft und dass man dann quasi nicht mehr die Marie-Therese ist, sondern die Figur. Und sie wissen ganz genau, welche Sprache oder wie viel man sich verständigen kann, um mich nicht aus der Konzentration zu holen. Das ist außergewöhnlich. Ich leide immer drunter, wenn wir dann so Alltagsklamotten anziehen. Da findet natürlich niemand, dass mir jemand da reinhelfen soll. Ich würde mir so wünschen, dass mir auch irgendjemand in die Jogginghose für das Stück helfen würde, weil ich das so wichtig finde, dass ich angezogen werde und dann bin ich das dann. Und jemand von außen schickt mich quasi dann in dieser Hülle raus. Und dann geht's los. Ich hatte eine Ankleiderin in Bozen, die Brigitte, die lebt jetzt in Wien. Die ist schon in Pension gegangen. Die Brigitte wusste auch einfach, das war ganz toll, ich habe Elisabeth die Erste gespielt. Ich habe nämlich nicht nur Maria Stuart gespielt, ich habe Jahre zuvor auch Elisabeth gespielt. Ich kenne also Maria Stuart von beiden Seiten. Und wie ich Elisabeth die Erste gespielt habe, hatte ich unfassbar viele Umzüge hinter der Bühne. Und sie hat das mit einer Ehrfurcht, wir waren total gut befreundet, haben sehr viel gelacht, immer nach und vor dem Stück. Aber innerhalb des Stückes hat sie mich angezogen, wie als wäre sie meine erste Zofe. Und hat mir so eine Würde und so eine Größe gegeben, dass ich dieses Selbstverständnis, das müssen sie ja auch erstmal herstellen, einfach zu sagen, okay, ich gehe jetzt auf die Bühne und ich regiere hier England. Und jede Hilfe ist natürlich da großartig, wie das Kostüm und wie der Mensch, der einem da reinhilft.
Du hast auch davor angesprochen, es muss oft so schnell gehen mit dem Kostüm wechseln. Ja. Wie schnell muss denn das gehen?
Also ich habe, glaube ich, einen meiner schnellsten Umzüge gehabt. Da war ich, Wahnsinn, ich bin ja mit Königin beschäftigt. Diesmal spiele ich sie gar nicht. Auch Elisabeth die Erste in Shakespeare in Love. Da habe ich einen Umzug gehabt, da musste ich ein bombastisches Kostüm habe ich angehabt mit diesen großen Halskragen, einer Perücke, ganz vielen Ketten und diesem riesigen, riesigen elisabethanischen Kleid, was meterweise rechts und links an mir vorbeiging. Und ich war ganz oben an einem Turm und da musste ich umgezogen werden, wurde zu einer Amme quasi umgezogen, neue Perücke, neues Kostüm, ganz schmal in schwarz mit einem ganz kleinen Perückchen und kleinen schwarzen Schüchen, alles umgezogen. Wir hatten dafür nicht mehr als 30 Sekunden.
Das wird so ein Tanz dann hinter der Bühne. Ne?
Und das ist einfach eine, das muss man wirklich können, das ist eine Verabredung von Handgriffen. Also sie sind auf der einen Seite bei Umzügen, das ist sehr, sehr spannend, ist man auf der einen Seite fast wie eine Puppe. Also man muss es schaffen, sich sozusagen in das Vertrauen zu geben, dass jemand einen anzieht und man auch den Menschen nicht im Weg steht. Und gleichzeitig muss man, weil ja meistens die Vorstellung gleichzeitig läuft, man kann nicht sagen, das habe ich jetzt nicht zugemacht, sondern musst irgendwie nonverbal zeigen, was noch fehlt oder ob du im Schuh nicht, das ist auch immer so eine Frage, nicht wirklich drin bist, weil wenn das Schuhwerk nicht wirklich an ist und sie machen den Reißverschluss zu und man ist nur halb schief drin, das ist alles eine Katastrophe. Da gibt es einfach so Zeichen und das lernt man miteinander und das ist, ja, der Boxenstopp der Formel 1, würde ich sagen, absolut.
Absolut, ja. Formuliert, und das in der Stille und Dunkelheit der Seitenbühne, also es ist wirklich immer auch was, wo man sich total verlassen muss und das ergibt sich manchmal auch, wie lang die Zeit ist in den Endproben, weil man kürzt vielleicht noch in der Strecke, Marie-Therese zieht sich in der Strecke um, kriegen wir das nicht noch ein bisschen schneller hin?
Genau,
und dann das wird gern irgendwie verlangt, so. Ja. Oder kann man da nach links abgehen und dann doch nach rechts und dann musst du irgendwie einmal noch rundherum. Also das wird in den letzten Tagen immer sehr spannend.
Ja, das ist auch in den wenigsten Fällen so, dass an dem Ort, wo ich mich umziehe, vielleicht auch gleich wieder auftrete. Vielleicht muss ich dann noch wohin laufen. Bei dem Turm war das zum Beispiel so. Ich musste nach diesem Umzug, musste ich dann noch lauter Wendeltreppen runterlaufen überhaupt, ne? Und habe dann noch rechts eine Requisite in die Hand gedrückt bekommen und dann here we go. Ich finde, das ist nur mit Ihnen möglich. Und die sollten Sie auch mal verbeugen. Aber auf jeden Fall sollte man, finde ich schön, dass du mich heute ansprichst auf die. Ich finde das einen so unglaublich wichtigen Beruf. Und Sie sind auch die Trägerinnen des Vorgangs. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich oft nach Vorstellungen, sie hat mich erwähnt, ich werde sie jetzt hier heute auch erwähnen, meine Kollegin und Freundin, kann ich auch sagen, Julia Posch, entrollen uns ja immer gern nach Vorstellungen, also aus der Rolle raus. Unglaublich haben wir in einer Produktion sehr viel Späße gemacht, um uns aus den Rollen zu entrollen, und das bekommen alles die Ankleiderinnen mit. Also welche Großmut und welche Geheimnisse die wissen, wenn Schauspielerinnen Lieder singen oder Faxen machen, um die Rolle wieder abzuschütteln. In der berühmten Wie viel hat der Mann? Dreiviertel Stunde, gell?
Man ja, sagt, genau.
Früher hatte ja ein Schauspieler eine Straffreiheit dreiviertel Stunde nach der Vorstellung. Das hat mich als Kind so wahnsinnig fasziniert. Mein Vater und meine Mutter sind ja beide Schauspieler. Mein Vater gewesen, er ist schon verstorben. Und die haben mir erzählt, dass man quasi, könnte man direkt nach einer Vorstellung eine Uhr klauen, weil man ja quasi Straffreiheit hat, weil man ja quasi noch in der Rolle ist und so. Aber ich glaube, das geht heutzutage gar nicht mehr. Das ist sicherlich rechtlich jetzt anders. Da muss man sich entrollen und dann keine Uhr stehlen, bitte.
Genau, zusammenreißen, niemanden wehtun.
Zusammenreißen.
Einfach zusammenreißen und wieder ankommen im normalen Leben mit der Jogging. Hose.
Du musst dich nicht entrollen, aber wo stehst du oder sitzt du, wenn es die Premiere gibt zum Beispiel?
Am allerliebsten irgendwo auf der Seite, wo ich nicht störe und noch ausreichend was mitbekomme, weil es mir oft unangenehm ist, im Zuschauerraum zu sitzen, weil ich selber dann schon so mitfiebere. Klappt das jetzt zum Beispiel mit dem Umzug, mit der Verwandlung? Ist da irgendwie, und dann würde man im Publikum sitzen und immer schon so nervös anatmen, und das ist vielleicht von der Energie nicht so schön, aber andererseits versuche ich auch irgendwie wo zu sitzen, wo man schon mitkriegt, wie sie heute spielen, und am schönsten ist es auch, wenn man hört, wie das Publikum reagiert, und es gibt ja im Zuschauerraum auch so eine Mithöranlage, und dann kann man bei der Technik vielleicht auf einem Monitor mitgucken oder am liebsten eben auf der Seitenbühne irgendwo verdeckt, dass man so ein bisschen was sieht, aber schon so loslassen kann, weil ich finde, das ist auch irgendwie so dieses den Abstand zum Stück finden, und irgendwie, man hat das so lange begleitet und man guckt sich ja doch dann sehr oft an in den letzten Tagen dann so, und ich finde es irgendwie so ganz schön, das dann nochmal aus einer anderen Perspektive zu sehen, dabei zu sein und was irgendwie anders zu erleben.
Also ein Thema interessiert mich noch sehr. Es wirkt vielleicht jetzt ein bisschen aufgesetzt, wenn ich es jetzt plötzlich frage, aber ich habe es davor vergessen. Aber die Unterwäsche, die spielt eine wichtige Rolle. Elisabeth, du hast mir das erzählt, als wir schon davor gequatscht haben. Was hat es denn mit der Unterwäsche auf sich? Das denkt man sich ja auch nicht, dass die wirklich wichtig ist.
Absolut, ne? Also Unterwäsche ist auch wirklich was, was erstens die nächste Schicht am Körper des Schauspielers ist. Und ich finde schon, dass das auch sehr viel mit der Haltung macht. Und eben ähnlich wie der Schuh ist, finde ich die Wäsche drunter auch was total Wichtiges. Und das ist auch was sehr Intimes, wo auch jeder Spieler auch andere Bedürfnisse hat. Und manche mögen es lieber enger, Sport-BHs oder Push-Up-BHs und so weiter und so fort. Und wir versuchen eigentlich irgendwie dann auch so auszumitteln, was ist die richtige Form, weil zum Beispiel auch, wenn man ein historisches Kostüm anzieht, die historische Unterwäsche hat auch ganz anders ausgesehen. Deswegen ist es zum Beispiel bei so 50er-Jahre-Kostümen irgendwie ganz komisch, mit modernen BHs reinzugehen, wenn man sich das anschaut.
Aber trägt man die dann auch wenn man sie nicht sieht?
Ja, man trägt
die historisch richtige Unterwäsche.
Es kommt eben darauf an, wie dokumentarisch man das Kostümbild anlegt. Jetzt bei uns sind wir eigentlich sehr frei von der Zeit und sind bei moderner Wäsche drunter, weil wir so quasi so lässig mit den Zeiten umgehen. Aber wenn man es historisch korrekt macht, dann würde eigentlich auch die richtige Wäsche drunter gehören. Und das merkt man vielleicht im Theater nicht immer, beim Film ganz bestimmt zum Beispiel, dass man mit einer historischen Wäsche dann nochmal anders spielt. Und dafür gibt es aber auch so wirklich dann Spezialisten, die dann die richtige historisch korrekte Wäsche dann noch anfangen. Weil unsere Körper haben sich auch verändert. Und es ist, glaube ich, wenn man halt so über Jahre Mieder trägt oder eben Corsagen und so weiter, es formt ja auch einen Körper. Und so ist eben Wäsche auch wirklich ein Mittel, den Körper zu formen. Und gute Unterwäsche lässt dann ja auch, dass der Stoff schön drüber fließt über das Kostüm und so. Also man darf ja auch nichts drüber und drunter sehen. Und ich finde, es hat sehr viel mit Wohlfühlen auch zu tun, eben, dass man sich in der Wäsche halt wohlfühlt, ne? Dass da nichts kratzt, dass das irgendwie fein ist, eine zweite Haut, dass man sich nicht verschwitzt fühlt und dass man gut ausschaut, ja.
Ich will, ja, dass, ihr euch dass man gut ausschaut. Mir fallen so viele Dinge dazu ein. Also, bitte. Weil die Damen, für die, die es nicht sehen, mich jetzt beide so anschauen, ich soll was sagen dazu. Also A ist es so, auf der einen Seite kann ich sagen, korrekt, finde ich auf jeden Fall richtig, dass man eine Bühnenunterwäsche trägt, weil auch die eigene Unterwäsche, es kann immer passieren, dass irgendein Rock fliegt, man irgendwie anders sitzt. Oft ist ja der Zuschauer untersichtig, dass man irgendwas erspähen könnte. Und dann gibt es sozusagen einen Schutz für mich und den Zuschauer. Der Schutz für mich ist, das bin dann auch nicht ich, weil das ist der mir angezogene Büstenhalter und die mir angeht. Das heißt, ich habe bewusst die Unterwäsche so gewählt, dass sie durchaus sichtbar ist. Das heißt, es wird kein unangenehmer, auf einer Ebene kein unangenehmer Vorgang. Wir sind da total geschützt dadurch. Das will ich auf Absolut. Der einen Seite unterstreichen. Auf der anderen Seite, ich habe gerade die Mutter von Bruno Kreisky gedreht in einem österreichischen Kinofilm Irene Kreisky. Das war ganz wunderbar ausgestattet von Monika Buttinger, aber ich habe, glaube ich, keine historische Unterwäsche getragen. Aber, also das kenne ich nicht, historische Unterwäsche kenne ich nicht. Du hast mir auch keine angezogen.
Nein, ich habe dir keine angezogen.
Elisabeth hat mir auch keine angezogen. Ja, das ist nämlich das Interessante und deswegen ist auch interessant, dass wir über Kostüm sprechen. Das hantiert ja etwas mit mir als Mensch, wie ich aussehe. Also auch in der Kostümanfrage wird gefragt, gefällt dir das oder findest du das schön oder so? Und es ist ganz schwierig, zwischen der eigenen Eitelkeit und dem Kostüm und der Figur irgendwie antworten zu können. Ich bin da immer wahnsinnig bestrebt, deswegen es eher dir zu überlassen, mir zu sagen, was du gut findest, weil es würde immer ich antworten. Also ich bin da relativ genau und mir denke, ich will jetzt nicht eitel sein und sagen, ich habe auch schon mal besser ausgesehen oder so, sondern wenn das gut passt und wenn jemand von außen sagt, das ist richtig gut für die Figur, dann bin ich da auch dahinter. Und dieser Beruf braucht ganz viel Fingerspitzengefühl, finde ich, weil es ja unsere Körper sind und wir aber die Gesellschaft darstellen. Die Gesellschaft schaut großartigerweise so unterschiedlich aus, wie sie ausschaut.
Und das ist aber auch genau das, wo stellt man jemanden nicht aus? Also wo hat man so das Gefühl? Und ich glaube, das ist eigentlich der Punkt. Also wenn sie sich selber wohlfühlen, dann schaut alles großartig aus.
Ja, und ich kann mich ja auch wohlfühlen, indem ich etwas ausstelle. Also ich finde, der Humor darf gar nicht wegbleiben. Absolut. Es geht nicht darum, dass wir wollen, und das ist meistens so, dass wir einfach immer gut aussehen. Also das kann man dann zu Hause privat machen. Aber dass wir uns wohlfühlen, wie die Figur präsentiert wird im besten Sinne.
Absolut,
ne? Ja.
Absolut. Damit es einfach auch lebendig wird und genau, also ich finde eben wirklich Teamwohlfühlen. Ich bin Teamwohlfühlen.
Ja, und wenn ich dann dabei meine Figur dabei unterstütze, dass sie irgendwie grotesk ausschaut, dann mache ich das gerne. Dann stelle ich meine kleinen Fehler an meinem Körper gern zur Verfügung.
Aber du hast ja schon viele Rollen gespielt, wo du die top-attraktive, wunderschöne Frau auch gespielt hast.
Ja, das war irgendwie immer für mich ein bisschen schwieriger. Also das ist wirklich schwierig. Der Auftrag gut auszusehen, das finde ich ganz schwierig.
Mhm. Stehst du da mehr unter Druck für dich selbst?
Ja, total. Ich stehe da total unter Druck. Also ich weiß noch, mein erstes wirklich tolles Kostüm habe ich angehabt. Das war fantastisch. In Don Carlos am Schauspielhaus Frankfurt als Eboli. Da habe ich ausgesehen. Es war wahnsinnig. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich so aussehen kann. Und soll ja auch für Don Carlos schon auch interessant sein. Und jetzt auch wieder war ich irgendwie ganz glücklich. Am Anfang habe ich das Stück von Lisa Wenz Verlangen gespielt. Und da sollte ich ja auch jemand sein, der so ein Anziehungspunkt ist, auch für jüngere Männer. Und ich dachte mir, um Gottes Willen, was soll ich denn da machen? Das ist ja total peinlich. Und dann habe ich ein so schönes Kostüm bekommen. Es war für mich überhaupt nicht schwierig. Und es war so, wie man sich das wünscht, wenn man einkaufen geht. Ich sah gut aus und es war bequem zu tragen. Es war der Hammer. Es war wirklich toll.
Was war das für ein Kostüm?
Ich kann das gar nicht beschreiben. Das war so ein länglicher, ganz eng anliegender Stoff, ein Kleid einfach an mir, wie so ein Cocktailkleid ohne Träger. Und er hat eine ganz tolle Raffung gehabt und war wie ein Hauch von nichts vom Gewicht her, der an mir war. Und das habe ich mich sehr wohl gefühlt, weil wir ja wissen, dass das Innere einen Menschen schön macht, aber wenn das Äußere auch einen schön macht, ja, deswegen ist es auch so mühsam, wenn wir einkaufen gehen, bis wir was finden, wo wir sagen, na, das finde ich, schaut aber gut aus.
Wie ist die Vita Sequilvesta?
Die sieht gut aus.
Die sieht gut aus, ja.
Die sieht gut aus, aber aus einem Selbstverständnis heraus. Das bringt auch die Mode ein bisschen mit sich, mit diesen hohen Rüschen. Mhm. Das kommt mir auch sehr entgegen, weil ich bin auch eher so ein Mensch, der eher privat auch gerne Hosen trägt, ja. Und dadurch ist die so, hat die was...
Androgynes auch?
Androgyn bei mir ist schwer zu denken, aber ja, es hat schon. Also es hat schon was Stattlicheres, wollen wir es so sagen. Stattliche Frau, ja.
Und eben dieses Aristokratische.
Das Aristokratische und diese Rüschenbluse und ja, es ist irgendwie so durch die Stiefel, ich erwähne sie gern nochmal für dich, durch die Stiefel habe ich so eine lange, große Silhouette. Also ich bin einfach so ein großer, eleganter Strich irgendwie.
Absolut.
So.
Gell? Ja, so, schöner kann man es gar nicht sagen.
So würde ich sagen. Sehr klar. Das ist ganz zum Beispiel klar, trotz der Rüschenbluse sehr klar erzählte Figur.
Das ist, glaube ich, auch das, was mir so eigentlich wichtig ist, dass es so klare Formen sind. Das ist vielleicht am ehesten das, wo man die Handschrift vielleicht daran erkennen mag, wenn man das so von meiner Warte jetzt bezeichnen kann. Aber was ich auch sehr wichtig finde, war mir schön als Ausgangspunkt zu nehmen von wie man die Kostüme denkt, ist, dass Virginia Woolf eigentlich gesagt hat, sie sucht diese Annäherung in den Geschlechtern, in diesen, nicht in den zwei Polen, sondern in der Mitte. Und das ist auch das, was so in den 20er Jahren auch so war, ne? Dass die Modelinie, die Frauen hatten eben ein bisschen weitere Kleider, kürzere Kleider, kurze Haare, die Männer waren ein bisschen taillierter, also da mischen sich dann Dinge, dann wurde auch schon mal cross-gedressed, dass man sich dann so anzieht und dass es irgendwie so was Schönes ist, dass man nicht sagt, wir sind so anders, sondern wir suchen, wo sind die Überschneidungen, wo treffen wir uns in der Mitte, und das fand ich irgendwie so schön, weil auch die Herren haben die Rüschen und Patrick wird eine ganz große Schleife am Hals tragen und den Stefan Riedel wird man als wunderschöne Queen sehen, ja. Der hat dir die Rolle weggeschnappt für die Queen.
Absolut, deswegen habe ich das alles mit diesen Königinnen erzählt, um meine Trauer damit zu bekunden, dass es diesmal keine Königin sein wird.
Ja, voll leid.
Ja, aber eine Königin in anderer Hinsicht, weil das Aristokratische und das Wundervolle, das hast du ja trotzdem.
Innerlich bin ich absolut die Königin.
Gibt es noch ein Lieblingskostüm für dich, Elisabeth, in dieser Produktion Orlando? Etwas, das du vielleicht für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer beschreiben könntest, was so absolut der Hingucker sein wird?
Boah, ich weiß gar nicht. Ich will gar nichts vor den anderen Dingen hervorheben, weil ich sehe, ich bin in alles gerade noch gleichmäßig schön verliebt. Also wir haben jetzt noch die großen Endproben vor uns, wo wir dann die Kostüme in Original auf der Bühne im Licht sehen. Und ich finde, da wird dann nochmal so vielleicht so passieren, dass man so herausstellt, das ist der größte Moment. Aber lustigerweise sind es oft eher so die kleinen Sachen, die am meisten Spaß machen zum Schauen oder so. Irgendwie so,
du redest vom Frauenspeck.
Vom Weiberspeck, ja.
Vom Weiberspeck, ja. Erklär du das. Das müssen wir nämlich tragen in dem Stück. Das ist mein Lieblingsversatzstück. Das musst
stimmt.
du erzählen,
ja, der
historisch.
Der Weiberspeck ist dieser Unterbau, und ich finde den Namen wahnsinnig charmant, den Unterbau in diesen Rokoko-Kostümen, so links und rechts, diese damit der Popsch ein bisschen zur Seite größer ist. Und das ist so eins meiner Lieblingswörter im Kostümbild. Und das andere Lieblingswort ist der Cul de Paris, der französische Arsch. Das ist dann das, was es so 1900 gab, dass es so hinten so ein Stöckchen raus
gab. Das werden wir
so
dann auch sehen.
Ja. Maybe, ja.
Ja, das wird lustig. Ja, wir könnten noch ewig plaudern. Wir haben auch noch gar nicht gesprochen über die Ausstattung, Bühnenbild, was du ja auch machst. Da müssen wir vielleicht nochmal einen neuen Podcast machen. Da lassen wir uns dann wieder ein bisschen Zeit. Ich glaube, es reicht jetzt. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass ihr beide da wart für dieses schöne, spannende, lebendige Gespräch.
Also ich danke dir.
Danke.
Danke. Danke. Dankeschön.
Und danke für Ihr Interesse. Ich freue mich zusammen mit Gunter Essig am Ton, wenn Sie das nächste Mal wieder zuhören. Bis bald.